HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Endlich Exit. Die Briten verlassen die EU.
Und jetzt alle zusammen. Was machen wir mit diesem Mandat und dieser Mehrheit? Wir bekommen den Brexit hin.
With this mandate and this majority, we will at last be able to do what?
Kann Boris Johnson mit seinen Fans natürlich viel besser als ich. Heute um Mitternacht deutscher Zeit wird es soweit sein. Dann tritt Großbritannien aus der Europäischen Union. In London wird es dann 23 Uhr sein. Wobei das nur eine Formalität ist vorerst. Die Briten müssen ja noch einen Austrittsvertrag aushandeln mit der Europäischen Union. Dafür bleiben 11 Monate Zeit danach. Aber dieser erste Schritt wird heute Nacht vollzogen. Premierminister Boris Johnson hatte eigentlich eine große Feier geplant in London. Er wollte den Big Ben läuten lassen, obwohl da gerade Renovierungsarbeiten laufen. Daraus wird aber nichts. Ich habe darüber mit Dr. Alexander Clarkson gesprochen, Politikwissenschaftler am King's College in London. Herr Dr. Clarkson, keine große Feier, kein Big Ben, der läutet, kein Feuerwerk. Wird denn überhaupt gefeiert heute Nacht oder wird das am Ende eine eher lahme Veranstaltung?
Es wird zwar eine Feier geben in Mitte von London vor dem Parlament, aber es werden vielleicht mehrere tausend Menschen darin teilnehmen, aber das Land ist immer noch gespalten. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung ist immer noch gegen den Austritt aus der EU. Die Mehrheit in Schottland, was natürlich ein ganz anderer Landesteil ist in Großbritannien mit einer eigenen Nation, ist mehrheitlich dagegen und in den letzten paar Tagen sind die Umfragen jetzt auch für die schottische Unabhängigkeit. Und in unterschiedlichen Regionen in England, gerade in großen Städten, gibt es ja auch große Mehrheiten, die gegen den Austritt sind. Das heißt, das Land ist gespalten. Am Ende haben sich die Konservativen, die konservative Partei, die Regierung dazu durchgerungen, nicht zu viel zu feiern, weil das einfach als Provokation betrachtet wird von einem Großteil der Bevölkerung.
Aber trotzdem wird Premierminister Boris Johnson doch in irgendeiner Form seiner Freude Ausdruck verleihen, oder?
Naja, nach letzten Meldungen wird er wahrscheinlich eine Rede halten. Es werden auch Menschen feiern, aber nicht mit dem Pomp einer königlichen Feierung der Queen, nicht mit dem Pomp eines Staatsfestes, auch nicht. Und es ist eben vielleicht politisch sinnvoller für die Regierung, mal zu sehen, was sie aus dem Brexit machen kann, bevor es überbordend gefeiert wird.
Jetzt wird dieser 31. Januar 2020 aber so oder so der Brexit-Tag sein. Was ändert sich denn dann konkret in Großbritannien? Also wird man das überhaupt spüren?
In den nächsten 11 Monaten überhaupt nicht. Das ist natürlich das Paradoxe. Man könnte schon fast sagen, das Absurde an dieser Situation. Weil Großbritannien als Staat und Gesellschaft und auch als Wirtschaft nicht daran vorbereitet ist für den absoluten Bruch mit der EU, gibt es jetzt 11 Monate Übergangszeit. Das heißt, Großbritannien tritt zwar offiziell aus der EU aus, aber morgen und übermorgen ist Großbritannien immer noch an den Gesetzen, an den Vorschriften, an den allgemeinen Verwaltungsstruktur der EU gebunden. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass die Briten keine Kontrolle mehr haben. Sie werden keine Stimme mehr im Parlament haben, auch nicht mehr im Europäischen Rat. Das ist auch ein Grund, warum nicht so radikal gefeiert werden kann. Es ändert sich im Alltag faktisch nicht. Das Einzige, was eben morgen, heute passiert und übermorgen passiert, ist eben, dass die Briten sich faktisch selbst entmachtet haben. Sie haben einen Großteil der eigenen Gesetzes- und Verwaltungsstrukturen an der EU überlassen, aber haben keine Kontrolle mehr darüber.
Ändert sich eigentlich was für die Leute, die EU-Bürger sind, aber in Großbritannien leben?
Eigentlich ist der große Crash oder der große Moment der Entscheidung eigentlich in 11 Monaten. Das ist eben natürlich das große Problem. Die Sorgen und bei EU-Staatsbürger in Großbritannien, das wird sich jetzt nicht lindern. Aber ihre Sorgen hat sich faktisch auf den Dezember 2020 verschoben.
Sie haben den einen Aspekt schon angesprochen, den wir ja auch immer wieder bei den Wahlen sehen oder bei Meinungsumfragen. Die Briten sind zur Hälfte für den Brexit und zur Hälfte dagegen ungefähr. Glauben Sie, das wird sich denn mit der Zeit ändern, wenn sich alle an die tatsächliche Lage gewöhnt haben? Oder denken Sie eher, das bleibt?
Das ist nur möglich, wenn Boris Johnson dazu willens ist, Kompromisse einzugehen, ein Großteil der Bevölkerung, die gegen ihn ist und auch gegen seinen Brexit-Kurs. Und das ist eben gerade das Problem. Er hat jetzt eine Mehrheit von 80 Sitze seit der letzten Wahl im Parlament. Seine eigene Partei ist radikal für den Brexit, aber auf der anderen Seite sind erheblichen Teilen der Gesellschaft, der Wirtschaft, gerade die große Mehrheit in Schottland. Man muss sich auch daran denken, dass die schottischen Nationalisten fast alle Sitze in Schottland in der letzten Wahl genommen haben. Nicht nur um England, das englische Teil Großbritanniens zusammenzuhalten, aber das Großbritannien an sich zusammenzuhalten, um eine Unabhängigkeit Schottlands zu verhindern. Es ist schon wichtig, dass Boris Johnson vielleicht Kompromisse eingeht mit anderen Teilen der Bevölkerung und vielleicht einen europafreundlicheren Kurs eingeht.
Oh, kann der das? Weil das hat er ja in der Vergangenheit nun gar nicht gemacht.
Das ist eben sein Spagat. Das muss man einfach im Kontext sehen. Auf der einen Seite hat er rhetorisch immer sehr europafeindliche Töne gemacht, aber wenn es darum ging, um ein Austrittsabkommen abzusichern im Oktober 2019, gab es schon bei ihm die 180-Grad-Wende. Er hat natürlich alle irische Forderungen, EU-Forderungen akzeptiert. Das ist durchaus möglich, dass er wieder mal versuchen wird, große Töne zu machen, aber am Ende keinen beigibt, aber immer noch dazu fähig ist, das Ganze als Triumph zu verkaufen. Gerade dieser Kurs ist vielleicht der einzige Weg, ein Land zusammenzuhalten, das durchaus vor einer, nicht nur einer gesellschaftlichen Spaltung steht, aber vor einer faktischen Spaltung, wenn sich die Trends in Schottland in Richtung Unabhängigkeit zu weitergehen.
Sie fragen zu Recht, was hat denn dieser Brexit, der heute Nacht stattfinden soll, bitte schön mit mir in Hessen zu tun? Da müssen Sie gar nicht lange suchen, denn in Frankfurt gibt es zum Beispiel das English Theatre. Das ist die größte englischsprachige Bühne auf dem europäischen Festland. In der aktuellen Saison feiert man dort auch mit einigem Stolz das 40-jährige Bestehen. Und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem Großbritannien die EU verlässt. Das wird sich auch auswirken auf die Arbeit des englischen Theaters in Frankfurt. Nur wie genau, das weiß noch keiner. Mariella Milkova hat darüber mit dem Intendanten Daniel Nicolai gesprochen.
Also ich sag immer, ich will Drama auf der Bühne und nicht neben der Bühne.
Doch das Drama um den Brexit hat das English Theatre in Frankfurt ganz schön den Atem gehalten in den vergangenen 3,5 Jahren, sagt Intendant Daniel Nicolai. Da ist es auch kein Wunder, dass das Motto dieser Spielzeit heißt Flirting with Madness, also der Flirt mit dem Wahnsinn.
Das ging up and down. Wir haben uns zwischendurch, also auch in Produktionen, gefürchtet, die Schauspieler, die können jetzt noch zurück nach London, aber die nächste Gruppe, die kommt, kann die dann überhaupt bei uns arbeiten und solche Sachen. Der Nervfaktor ist groß.
Die Musicals und Theaterstücke in englischer Sprache werden in einem Spagat über den Ärmelkanal produziert, sagt Nicolai. Das heißt, die Castings und ein Großteil der Proben finden in London statt. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler kommen dann jeweils für eine Produktion nach Frankfurt. So wie zum Beispiel Stephen John Davis.
There was a barber and his wife, and she was beautiful.
Der international gefragte Musical-Darsteller aus London spielt die Hauptrolle im Musical Sweeney Todd, das zurzeit auf der Frankfurter Bühne zu sehen ist. Es geht um einen Barbier, der aus Rache zum Serienkiller wird. Wenn man den Schauspieler auf dem Brexit anspricht, winkt er ab.
Well, I won't be celebrating. Let's put it that way.
Ich werde nicht feiern. Zu Hause werden das zwar einige tun, aber ich glaube, die Mehrheit der Briten würde heute dafür stimmen, in der EU bleiben zu können.
Wie viele andere seiner britischen Kolleginnen und Kollegen, die bislang von der EU-Freizügigkeit profitiert haben, befürchtet Davis, dass sich seine Arbeitsmöglichkeiten innerhalb der EU künftig verschlechtern.
Ich nehme an, ich müsste ein Arbeitsvisum beantragen, wobei es nicht garantiert ist, dass das auch klappt. Wir wissen überhaupt nicht, was passieren wird. Es ist, als ob man von einer Klippe stürzt.
Auch Daniel Nicolai, der das English Theater seit 2002 leitet, kennt dieses Gefühl. Ihn treibt vor allem die Sorge um,
dass wir riesige Kosten kriegen. Ich denke, das Doppelbesteuerungsabkommen wird wegfallen. Und wenn es da keine andere Lösung gibt, dann werden wahrscheinlich alle Schauspieler ausländersteuerpflichtig. Das sind schon mal pauschal 25%. Das wäre keine schöne Entwicklung. Wir können jetzt nicht einfach die Tickets teurer machen.
Auch die Frage, wie es nach dem Brexit mit der Krankenversicherung aussieht für seine britischen Darstellerinnen und Darsteller, ist ungeklärt, sagt Daniel Nicolai. Bislang sind sie über die European Health Card versichert. Das hat auch funktioniert. Bis Ende des Jahres will Großbritannien nun über die Details des Austritts mit der EU verhandeln. Daniel Nicolai hofft, dass nun in der Übergangsphase ein bisschen Ruhe einkehrt.
HR Info. Das war das Thema am Morgen. Endlich Exit. Die Briten verlassen die EU.
Wir wagen es ja kaum zu glauben nach dem ganzen Hin und Her der vergangenen Monate, aber heute Nacht soll der Brexit wirklich über die Bühne gehen, wobei diese Bühne ziemlich bescheiden sein wird, wenn um 23 Uhr Ortszeit in London der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union offiziell vollzogen wird, dann könnte es auffällig ruhig werden. Der Big Ben, das Wahrzeichen der Stadt, wird zumindest schweigen. Der wird ja gerade renoviert und das heißt, die berühmte Glocke kann gar nicht erklingen, auch wenn das Premierminister Boris Johnson gerne so gehabt hätte. Und überhaupt wird wohl bei vielen keine richtige Partystimmung aufkommen. Viele werden sich vielleicht auch schmerzvoll erinnern, wie das Ganze mal angefangen hat, mit dieser Meldung hier in den Nachrichten.
Freitag, 24. Juni 2016. Es ist 20 vor 5 am Morgen, als der Moderator der BBC den Briten sagt, was sie wirklich wollen.
Well, at 20 minutes to 5, we can now say the decision taken in 1975.
Die Entscheidung von 1975 zum Eintritt in den europäischen Wirtschaftsraum ist durch das Referendum revidiert worden. Das britische Volk hat gesprochen und die Antwort heißt, wir sind raus.
The British people have spoken and the answer is, we're out.
3,5 Jahre, 2 Premierminister und 2 Unterhauswahlen später ist es nun soweit. Ein großer Moment für unser Land, sagt Boris Johnson, die Lichtgestalt der Brexit-Bewegung, heute der amtierende Regierungschef. Ein Moment voller Hoffnungen und Möglichkeiten, aber auch einer des Zusammenkommens im Geiste der Zuversicht.
It is a great moment for our country. It's a moment of hope and opportunity, but it's also, I think, a moment for us to come together in a spirit of confidence.
Im Freudentaumel befindet sich das Land allerdings nicht. In Umfragen stehen die Briten sich weiterhin gespalten gegenüber, wenn es um den Austritt aus der EU geht. Überwältigend war aber zuletzt das Gefühl, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Das führte letztlich im Dezember auch zum großen Wahlsieg von Boris Johnson, der dieses Gefühl mit seinem Slogan »Let's get Brexit done«, »Lasst uns den Brexit endlich erledigen« aufgriff. Dass der Brexit mit dem heutigen Tag keineswegs erledigt ist, sondern der schwierigste Teil der Verhandlungen jetzt erst beginnt und unter hohem Zeitdruck steht, das dürfte wohl auch Johnson ahnen. Die britische Regierung ist sehr darauf bedacht, an diesem historischen Tag keine Triumphgesten zu setzen. Das Kabinett wird am Vormittag in Sunderland im Norden Englands tagen, jenem Ort, der damals in der Brexit-Nacht als erster das Ergebnis verkündete, wir sind für den Austritt. Heute Abend wird sich Johnson aus seinem Amtssitz in 10 Downing Street heraus an die Nation wenden. Eine Lichtinstallation im Regierungsviertel sorgt für die passenden Fernsehbilder. Wie er die Minuten des Austritts um 23 Uhr Ortszeit London verbringen wird, will Johnson allerdings nicht konkret verraten.
What I will be doing is in common with everybody else, I will be making a dignified exit.
Ich werde das machen, was jeder andere macht. Ich werde einen würdigen Austritt aus der Europäischen Union begehen, mit Respekt für die Bedeutung dieses Ereignisses, aber auch achtsam für die Gefühle aller, für das, was wir hier machen.
But also is mindful of everybody's feelings about what we're doing.
Auf dem Platz vor dem Parlament will das Brexit-Lager eine große Party feiern. Allerdings, Feuerwerk hat die Stadtverwaltung verboten, der Big Ben wird auch nicht läuten und außerdem soll es regnen. Welchen Zulauf diese Party und welchen Zulauf auch mögliche Demos von Brexit-Gegnern haben werden, das lässt sich im Moment nicht vorhersagen.
Und mit ihnen müssen auch die Schotten raus aus der Europäischen Union, obwohl sie das mehrheitlich gar nicht wollen. Denn mehr als 60% der Schotten haben gegen den Austritt gestimmt. Wenn also London, Brüssel den Rücken kehrt, dann will Edinburgh seinerseits wiederum London den Rücken kehren. Und deshalb hat Schottlands Regionalparlament am Mittwoch für ein neues Unabhängigkeitsreferendum gestimmt, um in der EU bleiben zu können, mit 64 zu 54 Stimmen. Imke Köhler ist unsere Korrespondentin für Großbritannien in London. Frau Köhler, das heißt, es gibt demnächst ein neues Referendum?
Nein, das heißt es noch nicht. Es heißt nur, dass die Schotten dieses Referendum gerne hätten und gerne durchführen würden. Aber das Problem der Schotten ist, dass sie das alleine nicht beschließen können. Sie brauchen das Okay der nationalen Regierung, des nationalen Gesetzgebers, in diesem Fall also von Boris Johnson und seinen Konservativen. Und dieses Okay werden sie nicht bekommen. Insofern ist das eine weitere Initiative, aber eigentlich momentan ein eher symbolischer Akt.
Londons Haltung war ja grundsätzlich immer eine zweite Volksabstimmung, lässt Westminster nicht zu. Worauf kann sich London da berufen? Was gibt der Regierung das Recht dazu?
Die Regierung hat das Recht. Es geht im weitesten Sinne auf die Acts of Union von 1707 zurück. Das schottische Parlament darf über alles entscheiden, was nicht ausdrücklich in die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers in London fällt. Aber die Union, also die Zusammengehörigkeit der Nationen zum Königreich, die gehört eben in die Zuständigkeit des nationalen Gesetzgebers. Das heißt, ohne die Zustimmung der Johnson-Regierung geht nichts. Und Johnson beruft sich darauf, dass es 2014 eine solche Abstimmung Abstimmung ja gegeben hat. Und er sagt, die kann es nur einmal in einer Generation geben. Und deswegen ist es mit 2014 gelaufen. Und die SNP sagt dagegen, das Ganze lief unter dem Vorbehalt, dass sich nichts Gravierendes ändert. Und mit dem Brexit ändert sich aber Gravierendes. Und deshalb muss aus Sicht der SNP die schottische Bevölkerung erneut über die Unabhängigkeit Schottlands abstimmen dürfen.
Also wenn London eine zweite Volksabstimmung nicht zulässt, welchen Handlungsspielraum, welche Optionen hat Schottland dann überhaupt?
Die Optionen sind wirklich gering. Es wird immer wieder diskutiert, ob man das Ganze vor Gericht klären könnte. Aber es gibt einfach keine Aussichten, einen solchen Prozess zu gewinnen. Und dann würde Nicola Sturgeon mit einer Niederlage dastehen. Insofern wird wahrscheinlich nicht das Gericht oder werden nicht die Gerichte eingeschaltet. Und damit bleibt nur politischen Druck aufzubauen. Und das wird Sturgeon versuchen. Wahrscheinlich wird sie heute bekannt geben, dass eine Kampagne gefahren wird, wo eben für dieses zweite Referendum geworben werden soll. Und wenn das zu nichts führt, dann sind ja immerhin noch im nächsten Frühjahr Wahlen hier in Schottland. Und wenn die SNP dann die absolute Mehrheit gewinnen sollte, könnte sie natürlich mit noch mehr Selbstbewusstsein auftreten und sagen, seht her, jetzt sind quasi alle Schotten dafür, dass wir über eine Unabhängigkeit abstimmen dürfen. Und dann wäre eben die Frage, ob Boris Johnson nicht irgendwann einlenkt oder, je nachdem wie man es nimmt, einbricht.
Heute wird der Austritt Großbritanniens aus der EU ja offiziell vollzogen, wenngleich die eigentlich harten Verhandlungen über das künftige Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien erst noch kommen, über Fischfangquoten zum Beispiel oder Marktzugänge. Was genau ändert sich mit dem heutigen Tag für Schottland?
Für Schottland ändert sich erst einmal nichts, aber die Sorgen sind groß, weil man eben weiß, dass die Übergangsphase, die dann beginnt, Ende des Jahres enden wird. Und ein großes Thema hier in Schottland ist zum Beispiel die Zuwanderung. Letzten Endes wird es darauf hinauslaufen, dass die britische Regierung die begrenzt. Das war ja der eigentliche Sinn und Zweck des Brexit. Man wollte nicht mehr so viel Zuwanderung. Schottland braucht aber die Zuwanderung für seine Wirtschaft und hat jetzt schon versucht, ein eigenes Visasystem auf den Weg zu bringen. Aber das wird alles sehr zäh und sehr schwierig. Und zweiter großer Punkt in Schottland wird natürlich die Frage sein, wie geht es mit der Fischerei weiter? Ein wichtiger Industriezweig für Schottland, aber da auch die Gefahr, dass die britische Regierung, dass Boris Johnson das zur Verhandlungsmasse mit Brüssel macht und am Ende die schottischen Fischer doch nicht mehr Fisch aus den eigenen Fischgründen fangen und verkaufen dürfen.
Nun kommt es darauf an, dass die EU und Großbritannien ihr künftiges Verhältnis regeln, zum Beispiel mit Hinblick auf Handel und Personenfreizügigkeit. Viel Zeit bleibt für entsprechende Verhandlungen nicht. Was bedeutet, dass die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien bis dahin eben geregelt sein müssen. Ob das klappt, da sind viele Beobachter skeptisch, auch solche aus Wiesbaden.
Ende des Jahres muss das Beziehungsabkommen stehen. Europaministerin Lucia Puttrich hält zur Eile an. Es dauere Wochen, bis richtig mit den Verhandlungen begonnen werden könne. Es gebe wie immer die Sommerpause und das Regelwerk müsse bis Jahresende durch die Parlamente.
Wenn man sagt, Netto-Verhandlungszeit für ein Abkommen ist dann unterm Strich vielleicht ein halbes Jahr. Das ist sehr sportlich, wenn man das vergleicht mit anderen Abkommen, zum Beispiel CETA.
Für CETA habe man 4 Jahre gebraucht und das sei nur ein Handelsabkommen. Anders als hier, erklärt Puttrich.
Wir haben auch andere Bereiche. Es sind Sicherheitspartnerschaften, es sind die Zusammenarbeit mit Polizei, mit Hochschulen, mit entsprechenden Kooperationen und. Das heißt, es ist extrem sportlich und man kann nur die Daumen drücken, dass es funktioniert.
Ansonsten drohe nach wie vor ein harter Bruch, zum Beispiel in den Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Auch für Hessen steht viel auf dem Spiel. Großbritannien ist einer der wichtigsten Handelspartner Hessens. Mit Blick auf die hessische Wirtschaft bringt der Brexit laut Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir sowohl Licht als auch Schatten.
Auf der einen Seite ist es natürlich für die hessische verarbeitende Industrie, die exportiert, eine schlechte Nachricht. Das kann man jetzt schon in den Bilanzen sehen, dass weniger nach Großbritannien exportiert wird.
Von 2018 auf 2019 sei der Export von Hessen nach Großbritannien um 400 Millionen Euro zurückgegangen. Er liegt aber immer noch bei 3,9 Milliarden Euro. Positiv für Hessen? Im Zuge des Brexit gewinne der Finanzplatz Frankfurt an Bedeutung. weil zuvor in London angesiedelte Banken und Finanzdienstleister einen Standort in der EU finden mussten, sagt Al-Wazir.
31 Banken sind hier neu nach Frankfurt gekommen oder stocken ihre Arbeitsplätze deutlich auf. Und das wiederum ist die gute Nachricht. Und deswegen setze ich darauf, dass wir jedenfalls Teile des Schlechten kompensieren können.
Während die Landesregierung die Bilanz lobte, sagte Oliver Stierböck von der FDP.
Die Landesregierung war bei der Ansiedlung von Unternehmen im Zuge des Brexit vielleicht nicht ganz so erfolgreich wie erwartet. Aber wir haben alle Chancen, dass Frankfurt der führende Finanzplatz in der EU wird.
Dazu brauche es aber einheitliche Regeln für den Finanzmarkt. Auch die AfD forderte die Landesregierung auf, sich für die Stärkung des Finanzplatzes Frankfurt einzusetzen. Linke und SPD betonten, die EU werde das Vertrauen vieler Bürger nur wiedergewinnen, wenn sie sich für eine sozialere Politik und faire Arbeitsbedingungen einsetze. Heidemarie Scheuch-Paschkewitz von der Linken.
Wir brauchen eine andere Europapolitik, eine solidarische Politik von und für die Menschen, die es betrifft.
Europaministerin Puttrich will indes auch mit hessischem Engagement die jungen Leute für Europa begeistern.
Wir werden daran arbeiten, dass junge Menschen Hoffnungen haben, dass die daran arbeiten, dass dieser Austritt der Europäischen Union nicht Goodbye bedeutet, sondern auf Wiedersehen.
Wie sieht sich die hessische Politik für den Brexit gewappnet? Ein Stimmungsbild unserer landespolitischen Korrespondentin Heidi Radwilas. Das HR-Info-Thema heute Morgen. Endlich Exit. Die Briten verlassen die EU.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR-Info. Am Morgen und am Nachmittag.